Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben?
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur letzten Folge der Mini-Reihe Identität im digitalen Zeitalter. Wer wollen wir sein? Man könnte auch sagen, die Selbstführung im digitalen Zeitalter, die wirklich nicht unwichtig ist. Wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen, wie Technologie beginnt, unser Selbstbild zu spiegeln. Wir haben auch darüber gesprochen, wie Maschinen Beziehungen, also Resonanzen, simulieren können. Wir haben auch darüber gesprochen, wie digitale Systeme auf unser Selbstwert wirken. Und in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, wem im digitalen Alltag eigentlich unsere Aufmerksamkeit gehört. Also alles Bereiche, die unseren Alltag wirklich schon sehr, sehr stark inzwischen beeinflussen. Nicht vielleicht überall, aber tatsächlich immer mehr zunehmend, weil die Sachen sich immer mehr auch verzahnen, die dort angeboten werden, um unseren Alltag zu erleichtern. Von daher ist es vielleicht diese, die auch sehr, sehr, ich würde mal sagen, sehr, sehr tief geht, ne, wenn man sich vielleicht damit auseinandersetzt, ne, so die vielleicht auch wirklich philosophisch sogar auch anmutet. Denn am Ende geht es ja nicht nur darum, was Technologie mit uns macht, sondern darum, wie wir uns inmitten dieser Welt auch wirklich selbst führen und auch fühlen. Der Kern dieser Folge ist also die Selbstführung statt Selbstverlust. So können wir das runterbrechend sagen. Und wenn wir uns mit dem digitalen Zeitalter beschäftigen, werden wir uns wahrscheinlich schon oft gefragt haben, ist jetzt Technologie generell gut oder schlecht? Ja? Ist Social Media, so wie wir das heutzutage kennen, gefährlich? Also kann es uns stark beeinflussen? Und kann uns KI wirklich helfen oder, wenn wir das über eine längere Zeit betrachten, schaden? Ich persönlich bin gar kein Freund von diesen Schwarz-Weiß-Settings. Natürlich sind die Fragen relativ interessant. In der Gesellschaft können die natürlich auch so, ich sag mal, das Interesse sehr stark ankurbeln, weil dahinter auch natürlich Ängste, Sorgen und so weiter stehen. Ich würde mich aber ungern so einer starken, emotional geprägten Frage da oder Aussage damit annähern. Ich bin ein Freund davon, dass man vielleicht eher so ein bisschen in die Tiefe geht, um sich zu fragen, wo steht und fällt quasi auch der Nutzen und wie sind wir Menschen da so strukturiert und wie können wir damit lernen, vielleicht auch als Herausforderung unserer Zeit, damit umzugehen. Und dieser ganzen Thematik möchte ich mich in dieser Folge widmen. Also, wenn wir also der tieferen Frage nachgehen, was passiert denn jetzt mit uns, wenn wir die Verantwortung für unsere innere Richtung zunehmend an äußere Systeme abgeben? Also wenn ich bisher mal gesagt habe, ach Mensch, was kann ich denn nur da und da machen? Und ich gehe gar nicht mehr in das Denken und Reflektieren, sondern ich frage das direkt sofort die künstliche Intelligenz. Dann bekomme ich in der Regel immer eine freundliche und auch eine, ich sag mal, angemessene Antwort. Angemessen heißt, auf dieses Niveau, was ich dann stelle, eine entsprechende auch Antwort. Mit Niveau meine ich das nie ab- oder aufwerten, sondern wenn ich jetzt sehr oberflächlich frage, werde ich auch relativ oberflächlich eine Antwort bekommen. Wenn ich sehr tiefgründig frage, werde ich wahrscheinlich auch eine sehr tiefgründige Antwort bekommen. Genauso wie ich auch, also differenziertere, detailliertere Antwort, genauso auch, je nachdem, wie ich den Sprachtypus einstelle. Also möchte ich, ohne dass ich das jetzt wiederhole, möchte ich sehr freundlich an der Stelle die Frage beantwortet bekommen oder möchte ich sie ganz nüchtern sachlich beantwortet bekommen? Das ist auch immer eine Frage, wie ich da jetzt entsprechend vorgehen möchte. Also wie ich die KI einstelle, wie sie mir entsprechend gegenübertreten soll. Und da kommt das Thema Selbstführung nämlich ins Spiel. Wenn ich jetzt das eher nach außen abgebe, ist das natürlich so, ich komme gar nicht mehr in die eigene Kontrolle. Also im Sinne von, das selber mal so zu reflektieren und zu hinterfragen. Natürlich habe ich noch die Kontrolle, weil was mir gesagt wird, kann ich ja steuern. Ich kann ja auch sagen, was mir da gesagt wird, ist vielleicht ganz interessant, aber könnte ja vielleicht auch noch anders sein. Na, natürlich kann ich auch das nutzen. Ich kann die KI fragen, wo hast du denn deine Informationen her? Nenn mir bitte deine Quellen. Manche KIs geben die auch direkt schon an. Und da kann man natürlich dann gucken, gehe ich da, sagen wir mal, in einen konstruktiven Austausch. Ich würde behaupten, das ist überall in den wissenschaftlich geprägten Studiengängen, beziehungsweise sind ja alle Studiengänge, aber dass man die Dinge hinterfragt, also dass man nicht einfach nur Dinge annimmt, sondern auch im Kontext der Aussage betrachtet. Das heißt also, dass eine Aussage, eine Hypothese immer auch an bestimmten Bedingungen gekoppelt ist und auch natürlich entsprechend motiviert beantwortet wird. Also dass man dann guckt, wer steckt dahinter, wer ist zum Beispiel der Geldgeber, was ist das überhaupt für ein Wissensgebiet, was dahinter steckt, ne, und so weiter. Also es ist schon komplexer. Und so kann ich natürlich, also das würde zum Beispiel ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenzform mir abnehmen. Ja, also würde es an der Stelle mir schon, wie sagt man, essensfertig, kauffähig servieren. Und Selbstführung heißt, wenn wir uns das nochmal klar machen, wenn ich jetzt selber mich manage, dann geht es darum, dass ich ein Gefühl, einen Kontakt zu meinem Inneren habe, also zu meinen Werten, die ich habe, auch an der Stelle, was für Impulse ich habe, welche Entscheidung ich generell so treffe, bin ich jemand, der sowieso generell entscheidungsfreudig ist oder eher nicht, dann auch zwischen Außenreize zu unterscheiden, also Impulse, die ich bekomme, und meiner inneren Haltung. Und natürlich auch dem, was auf mich einwirkt und natürlich auch damit dann, was ich daraus mache. Also es ist eine größere, komplexere Interaktion. So kann man sagen, ist Selbstführung mit definiert. Und das ist auch sehr, sehr eng verbunden mit den Selbstbestimmungstheorien von Dickey und Ryan, wenn ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, die nämlich Grundbedürfnisse beschreiben als Autonomie und Kompetenz und Verbundenheit. Das ist eine ganz spannende Sache. Also im Sinne von, was ich jetzt wirklich als ich bin unabhängig. Ich gucke, was habe ich denn für ein Wissen, wie schätze ich mich selber ein in meinen Fähigkeiten und wie verbunden bin ich denn in mir? Bin ich denn da klar und so weiter? Denn wenn Menschen das Gefühl haben, ihr Leben aus sich selbst heraus mitzugestalten, ist das total eng an einer psychischen Gesundheit, Motivation und auch der stabilen Identitätsentwicklung verbunden, weil ich ja dann auch sowas wie eine, ich nenne es mal Harmonie, ein Gleichgewicht, eine Selbstwirksamkeit spüren und fühlen kann. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Umgekehrt kann aber auch diese Frustration, wenn ich merke, ich habe wenig Einfluss darauf und ich merke, ich werde eher von äußeren Faktoren beeinflusst, mich psychisch belasten. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir da nicht so unterschätzen sollten. Und wenn wir das jetzt mal im Kontext unserer Entwicklung, also der letzten Jahrzehnte anschauen, kann man sagen, früher ist gemeint vor dem den sozialen Medien, aber auch vor Internet und so weiter, da war das so, dass es die Familie, die Nachbarschaft, die Schulen, aber auch, sag mal, was wir beruflich machen und auch, wie wir auch uns sozial einbinden, das war darüber sehr stark gebunden. Also was mir für Dinge vermittelt worden sind und wie ich dann mein Wissen aufbaue. Also sei es, nehme ich das über die Tageszeitung, nehme ich das über das Fernsehen, nehme ich das über Bücher, Literatur und so weiter. Und heute haben wir das aber ganz anders. Heute haben wir durch den digitalen Raum ständig Alternativen. Wir können also uns vieles ansehen. Wir haben ganz viele Optionen. Wir können uns Empfehlungen auch von Leuten ansehen, denen wir dann folgen, die wir als kompetent einstufen, die wir dann an der Stelle auch den Glauben schenken und wir auch an der Stelle vieles rückgemeldet bekommen. Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, denn heute im Alltag sind ja diese Dinge ganz stark mit unserer Gesellschaft, aber auch mit unserer Arbeit total verwoben. Also müssen wir uns dann vorstellen, dass das an der Stelle aber auch natürlich eingeschränkt ist. Man könnte auch sagen, dass es uns natürlich mit beeinflusst, denn die digitale Welt gibt uns zwar mehr Möglichkeiten zur Gestaltung, aber sie erhöht auch den Druck zur Gestaltung. Das heißt, dass sie dann an der Stelle sich ein Stück weit auch mit konstruiert, aber auch mit beeinflusst. Das führt dann zu einem inneren Konflikt, den ich nämlich in mir habe. Bin ich denn überhaupt noch ich? Oder werde ich zunehmend zu dem, was gut funktioniert, vielleicht auch gut aussieht, gut anschlussfähig ist? Ne, also ich werde mal konkreter, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich bin doch hier, guck mal, ich bin doch voll schlau. Ja, und dann gucke ich im Internet, oh, die anderen wissen das auch, bin ich vielleicht doch nicht mehr so schlau, wenn ich jetzt sage, ich muss schlau sein. Oder körperlich, wenn ich sage, ich habe voll die Muskeln oder ich habe voll den coolen Körper, und dann gucke ich mir das im Internet an und denke, je nachdem, wo ich schaue, oh, nee, ist ja doch nicht so gut, wie ich aussehe. Ich muss also an der Stelle doch irgendwie noch anschlussfähig bleiben, dann muss ich das machen. Ganz gefährlich, vor allen Dingen in Bereichen, die auch mit Gesundheit spielen. Ich gehe jetzt mal so in den Bereich gedanklich Gesundheit im Sinne von Abnehmen oder Fitnessangebote. Na, da sind viele sicherlich auch konstruktive und gute Sachen bei, aber wenn wir uns das ansehen, also eine Sache, die ich noch gut nennen kann, weil ich das sehr, sehr ja auch in meinem klinischen Kontext begleitet habe, war zu der Zeit, als Germany Next Topmodel sehr, wie sagt man, ja, hoch war im Kurs. Das war, ich glaube, ist heutzutage zwar nur noch ein Nischending, aber als das so gerade anfing, da war das schon so, dass mager, dünn sein schon en vogue war, zumindest in der Gesellschaft suggeriert über diese Sendung, und hat dazu geführt, dass natürlich viele, auch durch die ganze Modedesign, viele dem gefolgt sind. Und das ist an der Stelle auch die Frage, wo entwickeln wir uns hin? Wie möchten wir sein? Weil auch Kinder, wenn die Dinge sehen, schaut euch das mal an. Was sind die Vorbilder der Kinder? Ne? Also woran orientieren sich die Kinder denn? Ne? Weil das ist für die ja ein Stück weit schon Normalität, also Alltag. Die kennen das ja an der Stelle nicht. Und dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den man Echtheit versus Inszenierung formulieren kann. Also jetzt gehen wir sehr stark mehr philosophisch und auch psychologisch rein, von den Konflikten her, die wir uns anschauen. Denn im digitalen Zeitalter ist der Unterschied sehr stark zwischen Authentizität und Inszenierung, weil das nicht unbedingt automatisch sich mit bedingt. Ne, wir zeigen natürlich nicht alles von uns. Das ist auch ganz, ganz normal, ne, weil jeder Mensch wählt aus, was er denn entsprechend inszenieren will, was er zeigen möchte. Das ist auch im echten Leben so. Ne, also wenn ich zum Beispiel Besuch empfange, bin ich dann zum Beispiel derjenige, der die ganze Bude putzt und der das Gefühl vermitteln möchte, hier ist alles super aufgeräumt. Oder empfange ich meinen Besuch so, wie ich auch im Alltag lebe. Das ist ein großer Unterschied, weil ich bekomme ein bestimmtes Bild dann vermittelt. Die Frage ist also nämlich nicht, bin ich online, also in den sozialen Medien, völlig ungefiltert? Das wäre weder realistisch oder noch gesund. Also das ist an der Stelle eigentlich nicht die Frage, weil wir auch in der, unabhängig von online, ja, das genauso haben, diese Frage. Deswegen könnte man sagen, ja, die hilft uns auch viel mehr in die Tiefe zu gehen. Nämlich, bleibe ich innerlich verbunden mit mir, während ich auswähle, was ich zeige, wie ich mich in der Öffentlichkeit präsentiere, sei es jetzt, wenn ich irgendwo zu Besuch gehe oder wenn ich jetzt irgendwie online mich zur Schau stelle. Da gibt es inzwischen auch gute Influencer, die genau darauf hinweisen und sagen, ja, natürlich kann man auch gut aussehen. Gut ist ja auch mal die Frage, was heißt gut, aber entsprechend sich vielleicht so ein bisschen aufbrezeln, nenne ich das mal umgangssprachlich, und dann aber nur durch eine bestimmte Schokoladenseite dann präsentieren. Und wenn man das in den Medien deutlich macht, schau mal, das ist die Schokoladenseite und das ist die andere Seite, also Fake und Realität, da sind oft Welten zwischen. Das ist dann gar nicht zu glauben. Es gab eine Zeit lang, und das ist, glaube ich, heute immer noch so, in so Boulevardmagazine, also so Zeitschriften, die auch vor allen Dingen Fotos zeigen von Stars, auch privat, ungeschminkt und so, dass man dann sagt, oh nein, krass, guck mal, wie der aussieht oder die aussieht, wenn die nicht geschminkt ist, ja ein ganz anderer Mensch und so weiter. Ne? Das sind so Dinge, die wir natürlich, wenn wir sie nur aus einem bestimmten Blickwinkel sehen, uns gar nicht vorstellen können. Ne? Also das ist daran mit gemeint. Also inwieweit bin ich mit mir innerlich verbunden, also bleibe ich authentisch, wenn ich an der Stelle gucke, wie will ich mich zeigen? Also möchte ich mich von einer ganz bestimmten Seite zeigen? Bin ich immer gut drauf oder bin ich auch mal vor der Kamera schlecht drauf? Oder bin ich da an der Stelle einfach menschlich? Kann ich dann auch schon mal sagen, nee, es ist blöd, das sehe ich nicht so und so weiter und so weiter. Inszenierungen werden nämlich problematisch, wenn wir nicht mehr ausdrücken, was wir wirklich innerlich fühlen, was wir sind, sondern eher beginne, mich vor allem allem danach auszurichten, wie ich wirklich wirken will. Also im Sinne von, was der andere von mir sehen soll. Und das ist ein Unterschied, weil dann fange ich an, A, zu manipulieren. Zum anderen bin ich nicht mehr bei mir in dem authentischen Sein und Spüren, sondern nur bei dem, wie kann der andere mich entsprechend sehen, dass ich dann so da bin, wie ich das will. Na, und das macht es tatsächlich komplizierter. Und dann mache ich mich auch letztendlich auch abhängig. Na, und das kann auch dazu führen, das erleben wir ja oft, ne, das sagen ja auch viele Stars, dass das macht nicht glücklich. Ne? Und das verschiebt sich nämlich dadurch was vom eigenen Erleben und Fühlen hin zum Beobachten. Ich beobachte immer, was die anderen sehen sollen und wie ich zu sein habe. Und dann gehe ich auch vom Sein, also wie ich mich gerade fühle, weg zu dem Optimieren. So bin ich perfekt, so muss ich noch anders aussehen, so zuppel ich mir noch meine Sachen richtig passend, ne, und so weiter, dass man mich bloß entsprechend richtig sieht. Na, und ich gehe auch weg von meinem Ausdruck, was ich an der Stelle ausdrücken möchte, hin zu einer Strategie. Also was muss ich tun, damit man sieht, dass ich doch ganz cool bin oder ganz schlau. Ne? Und je länger dieser Zustand anhält, desto größer wird auch die Gefahr einer inneren Spaltung. Also man kann sagen, ich bin zwar außen sichtbar, so hey Leute, aber innerlich fühle ich mich vielleicht total leer. Außen wirke ich vielleicht total klar und innerlich bin ich mir aber irgendwie fremd. So, ich weiß gar nicht mehr genau was. Ja? Und außen bin ich vielleicht präsent. Hallo, ich sehe euch, wie geht's euch? Mann, ist bestimmt total, also so. Und innerlich bin ich aber nicht verbunden. Ich würde behaupten, dass es Menschen gibt, die das spüren. Ich bin jetzt vom Fach, ich bin ja ein Fachidiot, kann man so sagen, umgangssprachlich. Das heißt, ich kriege das mit, also nicht bei allen. Ne? Ich bin jetzt auch nicht der Gutachter, der alles immer genau erforscht und hinterfragt, ob das jetzt so ist oder nicht. Aber bin natürlich aufgrund meiner Fähigkeiten entsprechend da, sagen wir mal, breiter aufgestellt, um das einschätzen zu können. Gerade bei Trauma, bin ja Traumatherapeut, gerade bei Trauma ist das natürlich eh nochmal ganz anders. Da sind ja Schutzmechanismen nochmal ganz anders aktiv. Das heißt, da spürt man das natürlich umso mehr, wenn jemand nicht bei sich selbst ist, sondern eher dabei, wie ich so wirken möchte. Ja, dann haben wir nämlich jetzt offengelegt genau das Thema, man könnte sagen, was ist meiner inneren, was meiner äußeren Realität oder auch Identität. Das heißt also, wir müssten hier schon gucken, wie unterscheiden wir das. Die innere ist das, was ich, eine Version von mir, wo ich sagen würde, hey, das bin ich. Ja, die ist für mich sichtbar, aber die liegt auch tiefer. Die ist aber nicht für jeden sichtbar. Im Gegensatz zur äußeren. Das ist die Version von mir, die wirklich im Außen sichtbar wird. Also wo ich auch versuche, entsprechend darauf Einfluss zu nehmen. Ne, gerade bei der äußeren Identität und sind das so Dinge wie mein Profil im sozialen Bleiben, meine Sprache, wie rede ich, ne, und wie wirke ich natürlich auch auf andere, wenn ich mich denn dann entsprechend vermittle, dann auch meine Rolle und mein Image. Ne, also wenn ich gerade in sozialen Medien bin, wie werde ich denn dann dargestellt? Ne. Bei der inneren Identität, das ist etwas, das wie gesagt, geht ja tiefer. Da sind wir schon auf so Ebenen wie Werte. Welche Werte vermittle ich denn? Ne, was sind meine Grundhaltungen, meine Bedürfnisse, aber auch mein Gewissen? Also im Sinne von, ne, was ist mir wichtig? Habe ich da an der Stelle bestimmte Grundüberzeugungen? Wie verletzlich bin ich auch? Habe ich auch Grenzen, wo ich sage, hier stopp, da gehe ich nicht weiter? Ne, und was ist mit meinem Selbstwertgefühl und dem Sinn dahinter, warum ich was tue? Und es geht nicht darum, dass beide Welten, innen und außen, identisch sind. Das ist an der Stelle eher, ich sag mal, ja, auch nicht menschlich auf eine Weise. Ich finde, man sollte hier wirklich fairerweise sagen, es ist an der Stelle eher wichtig, dass sie nicht zu weit auseinandergehen, die beiden Welten. Denn natürlich kann ich mich auch mal äußerlich, wieso ich inszeniere mich, wirken. Das kann ja auch ganz in Ordnung sein. Brauche ich vielleicht auch für meine Identität und Rollenentwicklung. Ne? Aber wichtig ist, dass ich meinem innerlichen Identität dennoch relativ nah auf dem Fersen bin, also dabei bleibe, weil sonst entsteht Spannung. Ja, dann bin ich dann an der Stelle total, das ist anstrengend, dann bin ich erschöpft. Vielleicht entfremde ich mich auch ein Stück weit, ne? Dass ich mich dann so frage, sowas bin ja gar nicht mehr ich. Na, vielleicht habe ich auch so ein Gefühl, dass es anstrengend wird, eine Rolle aufrechtzuerhalten und auch, dass eine Angst steigt, ey, nicht, dass die mich entlarven, nicht, dass sie sehen, dass ich vielleicht doch nicht so besonders bin oder nicht so toll bin, ne, und so weiter. Wir müssten auch noch festhalten, dass wir viele Menschen ja inzwischen nicht nur aus den sozialen Medien kennen, sondern vielleicht auch aus ganz anderen beruflichen digitalen Kontexten. Also zum Beispiel, wenn wir dann sehen, die haben ja auch eine persönliche Marke. Die haben vielleicht auch eine Sichtbarkeitspflicht. Also die müssen auch immer wieder sichtbar sein. Die müssen sich immer wieder, so wie sagt man, reinszenieren. Die haben auch so eine extrem hohe Online-Präsenz. Und das macht deutlich, es geht nicht nur um die Frage, wie wirke ich, sondern wie lange kann ich es aushalten, mich selbst nicht ganz dabei zu haben, also mehr an der Stelle eher was zu inszenieren, also mich immer wieder neu zu inszenieren, immer wieder neu darzustellen. Na, das macht es natürlich extrem anstrengend. Und auch in den anderen Kontexten rein. Da muss man sich fragen, bin das ich, will ich das? Ne? Das erleben wir ja oft bei Stars, dass die dann sagen, boah, ich würde so gerne mal einen Imagewechsel haben. Ne? Gerade bei Schauspielern, die dann sagen, oh, immer böse spielen oder immer gut spielen, finde ich auch doof, würde gerne mal anders. Ne? Und dann sehen wir plötzlich, wird nicht so angenommen. Ne? Also man will dann nur noch, dass man eine bestimmte Version von mir sieht. Ne? So. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was zu der Frage uns führt, die philosophische Frage, die große. Wer bin ich denn, wenn niemand zusieht? Also digitale Räume verführen uns dazu, dass die Identität über Sichtbarkeit organisiert wird. Das müssen wir uns tatsächlich nochmal fragen, denn ich bin, wenn ich wahrgenommen werde. Ja, also das ist so, hey Leute, ich habe einen bestimmten Stil, den muss ich immer wieder darstellen. So. Ich gelte aber auch gleichzeitig, wenn ich Resonanz bekomme. Also wenn mir jemand sagt, du bist so super, du bist toll, bitte mach weiter und so weiter. Ja. Aber ich existiere auch sozial, wenn ich anschlussfähig bleibe. Das heißt also, ich bin dann in den Kontexten auch immer wieder mich am selbst inszenieren und gehe vielleicht auch mit den entsprechenden Kontexten mit, die gerade in den Medien sind. Na, je nachdem, welchen Kontext ich da auftauche. Na, damit suggeriere ich ja auch, ey, bei mir Leute, ich biete euch Beziehung an, ich biete euch Kontakt an, ne, ich bin bei euch. Und so weiter. Aber das tragfähige Selbst entsteht nicht nur aus Resonanz von außen, weil es braucht auch die innere Kohärenz, also das Gefühl von Kontinuität, von Stimmigkeit, von ich bin mit mir im Fluss. Na, wir brauchen also nicht nur Spiegel, sondern es braucht wirklich auch einen inneren Ort. Einen Ort, wo wir uns selbst begegnen, ohne Publikum, ohne Optimierungen, aber auch natürlich ohne eine sofortige Antwort, weil das kennt ihr vielleicht sogar. Also ich kenne das sehr gut im Alltag, ne? Dass ich weiß auch nicht immer alles über mich, auch nicht in jedem Moment. Wenn mich fragt, wie geht's dir gerade, kann ich vielleicht was zu sagen? Es gibt auch Momente, wo ich sage, boah, weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Kann ich dir gern sagen, wenn ich das dann weiß, ne? Also in Worte fassen kann. Deswegen, psychologisch kann man sagen, ist dieser Ort, mein innerer Ort, sehr wichtig für Selbstreflexion, für auch meine Gewissensbildung, dass ich nochmal das reflektieren kann, auch dass ich mich entwickeln kann, dass ich reifen kann, ne, dass ich mich nochmal hinterfrage, mich auch emotional ansprechend auch nochmal orientiere und vielleicht auch nochmal abgleiche meinen Werten. Ne? Also kann man das sagen. Und wenn dieser innere Ort verloren geht, dann wird meine Identität zunehmend reaktiver. Also das heißt, ich passe mich extrem an das, was im Außen ist. Das erleben wir auch oft bei Narzissmus. Also wenn im Außen vorgegeben wird, wie ich zu sein habe und ich passe mich da an, dann verliere ich ja auch den Kontakt zu mir, den ich vielleicht vorher schon nicht hatte, aufgrund von anderen Phänomenen, die dazu geführt haben, dass ich dann in so Dynamiken von narzisstischen Beziehungen rutsche. Na, also das bei Narzissmus heißt ja, dass jemand dann so stark auf seine eigenen Bedürfnisse ist, dass der andere keinen Raum hat, sondern der andere gezwungen wird, sich da dran unterzuordnen, anzupassen. Ne? Dann lebt man nämlich nicht mehr aus einem inneren Kern heraus, sondern im Wechselspiel mit den Reizen, und zwar den Reizen, die von außen kommen. Deswegen, was bedeutet Selbstführung für uns jetzt hier ganz, ganz konkret? Wir sollten auf der einen Seite uns klar machen, es braucht immer eine Aufmerksamkeitsführung, so würde ich das beschreiben. Das bedeutet, ich muss dann schauen, wo gucke ich denn hin, wo orientiere ich mich denn hin, symbolisch gesagt, um auch zu schauen, was bekommt denn jetzt meine Aufmerksamkeit? Damit spielt natürlich Werbung, damit spielen natürlich auch noch ganz andere Quellen, weil sie alle unsere Aufmerksamkeit natürlich da haben wollen. Ne? Dann das Wertegefühl oder die Werteführung. Führung, dass man sich also fragt, was ist mir wirklich jetzt wichtig? Wofür will ich denn jetzt hier einstehen oder wofür mache ich mich denn hier jetzt stark? Und welche Art von Mensch möchte ich denn sein? Bin ich jemand, der sagt, nö, es geht erstmal um mich und dann geht es um dich noch lange nicht? Oder sage ich, es geht schon um mich, aber es geht auch vielleicht um dich und es geht um dich? Und dass man dann schaut, was kann man da finden, was für ein Mittelweg oder auch für ein Ziel, ne? Dann die Emotionsführung, würde ich sagen. Das heißt also, was fühle ich gerade wirklich? Und was wurde denn in mir gerade ausgelöst? Es gibt Menschen, die können da, haben da gar keinen Kontakt zu. Das heißt, die Spiegelung auf der Ebene ist eher schwer. Dann kann man sagen, ist das wie so eine Blackbox. Gleichzeitig auch, was triggert mich? Ne? Also was es geht gerade so stark in so eine Antipathie oder in so eine Resonanz, die mir deutlich macht, oh Gott, und was ist eine reife Entscheidung? Ja, also im Sinne von, wann entscheide ich mich für mich oder für was anderes? Ne? Also was brauche ich da wirklich für mich? Ne? Also da die Emotionsführung. Dann haben wir noch die Beziehungsführung. Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns das nochmal klar machen, weil ich schütze nämlich dann auch, wenn die Beziehung mir wichtig ist, diese entsprechenden Räume. Man könnte auch sagen, zwischen Menschen, also die Räume echter Nähe. Ich lerne nämlich, dass Aufmerksamkeit, Zuhören und auch die Präsenz keine Nebensache, sondern wirklich das Hauptthema sein sollten, was mich eventuell anstrengend, vielleicht auch schon mal mitunter überfordern kann. Je nachdem, wie gewohnt ich das bin und ich das auch verfolge. Die Medienführung ist der letzte Teil, den ich in dem Zusammenhang nennen kann, von der Selbstführung. Weil die Medienführung bedeutet, ich nutze die Technik bewusst und nicht aus irgendeiner moralischen Strenge, sondern dass die Werkzeuge als Werkzeug betrachtet werden und nicht irgendwelcher Taktgeber meines Innenlebens. Also im Sinne von so, wie sieht es denn hier aus? Was ist denn jetzt nochmal? Wie fühle ich mich denn? Weiß ich gar nicht. Ich frage mal eben meine Uhr. Dann gucke ich dann, ah ja, mein Schlaf war so, mein Puls ist so, ja, dann werde ich mich bestimmt so und so fühlen. Ne? Also das ist damit gemeint. Dass wir uns also nochmal deutlich machen, dass diese Form der Selbstführung gut zur Selbstbestimmungstheorie passt. Ne? Also dass wir uns das nochmal klar machen. Menschen sind nämlich psychisch stabiler, wenn sie sich als handlungsfähig verbunden und innerlich mit ihrem Tun identifiziert erleben. Wird dieses Erleben aber dauerhaft durch äußere Steuerung ersetzt, kann das Motivation und Wohlbefinden auch tatsächlich untergraben. Dass wir uns das nochmal so nochmal vor Augen führen. Ja, wieso ist das jetzt gerade heute so wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen? Aufgrund der digitalen Dauerpräsenz haben wir das ja auch wirklich, dass auch Schulen und Bildungssystemen überlegen, wie kann man die Smartphone-Nutzung tatsächlich einschränken. Und nicht jetzt also aus einer bestimmten Strenge heraus, so das darf nicht, sondern dass man sagt, naja, es geht auch um die Entwicklung der Kinder. Und dass die Frage nach Wahrnehmung, wenn die nämlich viel mit dem Handy verbringen, ist das anders. In diesem Kontext können wir nämlich festhalten, dass selbst in Amerika die Teenager sagen, hey, die Smartphone-Nutzung, die ich habe, die ist tatsächlich viel zu viel. Also da würde ich mir manchmal wünschen, dass das weniger wäre. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn wir also sagen, ja, Smartphone weniger nutzen, gar keine Frage, kann man wirklich drüber nachdenken. Aber gleichzeitig haben wir jetzt durch die generativen KI, neue Formen von Möglichkeiten, was Hilfe, Kreativität und auch die Effizienz betrifft. Und das macht natürlich die Lage nicht einfacher, sondern eher komplexer. In dem Kontext können wir uns nämlich fragen, ob wir lernen möchten, nicht nur, ob wir die Technik nutzen, sondern wie wir uns in ihrem Gebrauch innerlich erhalten. Und das ist ein ganz entscheidender Moment, wenn wir uns dem wirklich auch eröffnen. Ja, der digitale Wahnsinn könnte man fast schon sagen. Ich finde es aber viel zu überspitzt. Ne? Also ich sage ganz klar, Minimalismus, Fragezeichen, eher alles so mega krasse Extremfragen. Ich bin immer kein Freund von diesen Dogmen. Ne? Also ich möchte eher deutlich sagen, ich würde hier bewusst nicht mit Versichtspredigten arbeiten oder so. Erstens ist das gar nicht meine Rolle, steht mir gar nicht zu. Zum anderen möchte ich einfach sagen, dass wir nochmal uns vor Augen halten. Die Technologie ist inzwischen im Bereich der Arbeit, im Bereich der Kontakte, aber auch unserer Orientierung und Informationen aneignen und auch natürlich der Entlastung, sowie auch manchmal wie ein Türöffner auch zur Selbstreflexion schon nützlich, also kann uns helfen. wenn wir das entsprechend gezielt nutzen und uns auch hinterfragen, wo brauche ich das? Also die Frage ist nicht, wie komme ich weg von den digitalen Sachen, sondern vielmehr, wie bleibe ich im Digitalen bei mir? Also wenn ich das Digitale nutze, wie bleibe ich trotzdem noch bei mir, mit mir? Und dann könnte man sagen, so ein gesunder Weg könnte sowas sein wie, nicht jede App oder jedes Programm oder jede Frage verdient denselben Raum. Schon gar nicht im Kontext der sozialen Medien. Dann nicht jede Plattform muss Teil meines Alltags sein. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Frage dazu. Aber auch nicht jede technische Möglichkeit muss genutzt werden. Also dass man auch nochmal guckt, brauche ich das echt wirklich oder mache ich das jetzt, weil alle das machen und nutze ich das denn dann auch überhaupt? Und nicht jedes Bedürfnis nach Ablenkung ist ein echtes Bedürfnis. Das kann ich echt als Psychotherapeut euch nochmal ganz betont sagen. Oft sind diese Bedürfnisse eher sowas wie, ich lenke mich ab von dem Bedürfnis, was eigentlich mich ja eher hinlenken lassen möchte. Also mich schon also von der Aufmerksamkeit her irgendwo hin bewegen möchte, damit ich was lösen kann. Aber dann lenke ich mich eventuell ab. So. Also Frage eher Priorisierung. Das macht Sinn. Ja, ich möchte vielleicht nochmal ein paar Fragen euch so, die mal so reflektorisch, aber auch so ein Stück weit rhetorisch einfach nur mal so sacken, also hören und sacken lassen kann, in Bezug auf Selbstführung. Welche Version von mir füttere ich online und welche vernachlässige ich? Wo handle ich aus innerer Überzeugung und wo aus digitalem Reflex? Welche Gewohnheiten geben mir Energie und welche zerstreuen mich? Wann fühle ich mich innerlich verbunden und wann nur sichtbar? Und wer bin ich, wenn ich für einen Moment nicht sende, nicht beantworte, nicht konsumiere? Und vielleicht die tiefste Frage, welche Art von Mensch will ich sein, auch in einer Welt, die mich ständig zu etwas machen will? Ja, vielleicht ist es die wichtigste Botschaft dieser gesamten Reihe. Technologie ist nicht nur ein äußeres Werkzeug. Sie ist tatsächlich inzwischen zu einem inneren Milieu geworden, weil sie nämlich bei uns beeinflusst, wie wir denken. Sie beeinflusst aber auch, wie wir fühlen, wie wir uns selber sehen, wie wir uns auch zeigen und wie wir Beziehung erleben. Und genau deshalb braucht es heute mehr denn je so etwas wie eine bewusste innere Haltung. Also nicht so, dass man denkt, oh, ich habe Angst, ich muss mich jetzt hier irgendwie abschotten, auch nicht wegen Kulturpessimismus, so alles ist doof, sondern aus Würde. Also mehr aus Wertschätzung. Man kann also sagen, es geht darum, sich selbst nicht zu verlieren, während man digital lebt. Und das ist tatsächlich vielleicht auch die philosophischste Form von Freiheit, die uns heute bleibt. Nämlich zu wählen, wem wir glauben, worauf wir achten und wofür wir unsere Zeit geben und zu guter Letzt, wer wir sein wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.